Wenn Menschen heute von Gerechtigkeit und Konsequenzen sprechen, geht es oft nur um menschliche Gerichte oder gesellschaftliche Debatten. Die Bibel zeichnet jedoch ein größeres Bild, über allem steht eine göttliche Regierung. Diese zeigt sich nicht nur am Ende der Zeiten, sondern schon mitten in der Geschichte, im Umgang mit falschen Lehrern, mit Engelmächten und mit ganzen Generationen wie zur Zeit Noahs und Lots. Wer diese Linie in der Schrift erkennt, lernt Gottes Ernst mit der Wahrheit und zugleich seine bewahrende Gnade ganz neu kennen. Göttliche Regierung und die Ernsthaftigkeit falscher Lehre. Falsche Lehre ist vor Gott nicht zuerst ein intellektuelles Problem, sondern eine Herausforderung seiner Herrschaft. Wenn Petrus schreibt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, dann zeichnet er nicht bloß ein Lehrertumsszenario. Er beschreibt eine Bewegung, die im Verborgenen ansetzt, sich in die Mitte der Gemeinde einschleicht und von dort aus das Zentrum des Glaubens aushüllt, die Person des Herrn, den Gebieter, der sie erkauft hat, und die Wahrheit des Evangeliums. Dort, wo Christus nicht mehr als der souveräne Herr geehrt wird, verliert die Gemeinde ihre Mitte, und unter einer frommen Oberfläche beginnt eine andere Macht zu regieren, die Macht der menschlichen Meinung, der Begierde, des Stolzes. Falsche Lehre ist daher so schwerwiegend, weil sie die göttliche Regierung im Herzen der Gläubigen verdrängt und ein anderes, selbstgemachtes Regiment etabliert. Diese falschen Lehren werden verderbliche Irrlehren genannt oder, wörtlich, Irrlehren des Verderbens. Irrlehre ist ein eingedeutschtes griechisches Wort, Heiresis, und bedeutet Meinungen oder Lehransichten, die von der gewöhnlich anerkannten Lehre abweichen, selbstgewählte Lehren, die der Wahrheit fremd sind, wodurch Spaltungen entstehen und Sekten hervorgebracht werden. Irrlehre umfasst drei Dinge: Meinung, das Hervorrufen von Spaltungen und das Hervorbringen von Sekten. Daher sind Meinung, Spaltungen und Sekten die drei Bestandteile der Irrlehre. Der Geist der Irrlehre zeigt sich darin, dass Meinungen absolut gesetzt und zur Richtschnur erhoben werden. Was zunächst wie eine harmlose Nuance erscheint, wirkt sich aus, Spaltungen entstehen, Sekten bilden sich, und der eine Leib wird zerrissen. So wird der Weg der Wahrheit geschmäht, denn das Zeugnis der Einheit und Heiligkeit leidet. Gottes Regierung reagiert darauf nicht gleichgültig. Über die falschen Lehrer heißt es, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihrer Zügellosigkeit folgen, ihretwegen wird der Weg der Wahrheit geschmäht werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht von alters her nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Gericht zögert nicht, weil Gott es eilig hätte, zu strafen, sondern weil seine Gerechtigkeit wach ist. Er überlässt seine Gemeinde nicht dauerhaft dem Einfluss von Lehre, die zerstört und zerreißt. In dieser Perspektive wird deutlich, wie ernst Gott jede Form von geistlicher Manipulation nimmt. Wo Menschen mit betrügerischen Worten spielen, um Einfluss, Anerkennung oder Vorteile zu gewinnen, steht mehr auf dem Spiel als eine theologische Nuance. Es geht um den Schutz der einfachen, kindlichen Gläubigen, die sich auf das Evangelium verlassen. Darum durchzieht die Schrift eine nüchterne Warnung vor solchen Lehren, die Gnade in Zügellosigkeit verkehren und Christus als den alleinigen Herrn relativieren. Zugleich ist in dieser Strenge eine tröstliche Seite verborgen, Gott sieht, was im Verborgenen eingeführt wird, und er lässt es nicht unbegrenzt wachsen. Seine Regierung sichert letztlich die Zukunft der Wahrheit, selbst wenn sie in bestimmten Zeiten verlästert, verzerrt oder verschleiert wird. Für den Glaubenden hat das eine ermutigende Konsequenz. Er muss die Schwere falscher Lehre nicht unterschätzen, aber er ist ihr auch nicht ausgeliefert. Unter der Regierung Gottes darf er damit rechnen, dass der Herr selbst über seine Gemeinde wacht, dass er entlarvt, was verborgen einwirkt, und dass er seinen eigenen Namen schützt. Dieses Bewusstsein schenkt Ruhe inmitten vieler Stimmen und eine stille Entschiedenheit, sich nicht von scheinbar glänzenden Meinungen tragen zu lassen, sondern an dem einfachen, klaren Evangelium festzuhalten. Wer unter der Herrschaft des Gebieters, der ihn erkauft hat, leben will, darf gewiss sein, derselbe Herr, der ihn erkauft hat, bewahrt ihn auch in einer Zeit der Verführung und macht sein Festhalten an der Wahrheit nicht vergeblich. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihrer Zügellosigkeit folgen, ihretwegen wird der Weg der Wahrheit geschmäht werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht von alters her nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Gottes gerechtes Regiment gegenüber falscher Lehre ruft dazu, innerlich wach und zugleich tief beruhigt zu sein, wach, weil Lehre nie neutral ist und das Herz entweder unter die Herrschaft Christi oder unter die Herrschaft der eigenen Meinung stellt, beruhigt, weil die Wahrheit letztlich nicht vom Durchsetzungsvermögen Einzelner, sondern von der wachsamen Regierung Gottes getragen wird. Wer sich bewusst dem Gebieter, der ihn erkauft hat, unterstellt, darf mitten im Stimmengewirr nüchtern prüfen, was Christus erhöht und was ihn verdrängt, und in dieser Haltung erfährt er, dass Gottes Regierung ihn in der Wahrheit bewahrt und ihn gerade durch die Anfechtung hindurch innerlich fester macht. Beispiele aus der Geschichte: Engel, Noah, Lot. Wenn Petrus die Fälle der gefallenen Engel, der alten Welt zur Zeit Noahs und der Städte Sodom und Gomorra nebeneinander stellt, spannt er einen Bogen über die gesamte Geschichte der Schöpfung. In allen drei Situationen scheint die Gottlosigkeit übermächtig, die Rebellion tief verankert, die Verdorbenheit normal geworden zu sein. Und doch, Gott greift ein. Über die Engel heißt es, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. In jeder dieser Szenen tritt Gottes Regierung hervor, er verschont nicht, wo sich das Böse verhärtet, und er lässt kein Zeitalter unkommentiert an sich vorbeiziehen. Unter Gottes Regierung wurden die gefallenen Engel gefangen genommen und zum Gericht aufbewahrt, und sowohl das Zeitalter der Sintflut als auch die Städte Sodom und Gomorra wurden gerichtet. Doch den neutestamentlichen Irrlehrern wird Gott in besonderer Weise ein ernstes Gericht zuteil werden lassen. Dass diese Gerichte so deutlich vor uns stehen, ist mehr als eine düstere Rückschau. Es ist die Offenlegung eines Gesetzes in Gottes Handeln, Sünde und Gottlosigkeit bleiben nicht ohne Antwort, selbst wenn sie lange Zeit geduldet werden. Schon in 1. Mose ist Noah nicht nur der Erbauer einer Arche, sondern ein Prediger der Gerechtigkeit, der mitten in einer Welt, die aß, trank, heiratete, der kommenden Flut gegenüberstand. Lot wiederum lebte in Sodom, der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag gerechte Seele mit gesetzlosen Werken. Beide stehen wie Lichter in einer dunklen Umgebung, nicht perfekt, aber ausgerichtet auf den Gott, der richtet und rettet. Ihre Geschichten zeigen, Gottes Regierung ist beständig, aber nicht blind, sie unterscheidet genau, wen sie richtet und wen sie durch das Gericht hindurchbringt. Diese historischen Beispiele haben eine gegenwärtige Schärfe. Sie relativieren die scheinbare Stabilität gottloser Systeme und Lebensweisen. Was unerschütterlich wirkt, steht in Wirklichkeit unter Vorbehalt, was sich selbstherrlich etabliert, bleibt nicht ohne Antwort des Himmels. Zugleich machen sie Mut, Gott ist nicht nur fähig zu richten, er ist ebenso fähig zu bewahren. Noahs Arche inmitten der Flut, Lots Rettung aus der brennenden Stadt, das sind Bilder eines Gottes, der mitten im Umbruch Zuflucht bietet, und zwar genau denen, deren Herzen von der Umgebung nicht unberührt bleiben, sondern schmerzlich berührt sind. Wer seine gerechte Seele von dem, was er sieht und hört, quälen lässt, lebt nicht vergeblich so. So wird die Geschichte zu einem Spiegel, die Beständigkeit von Gottes Regierung ruft dazu, Gegenwart nicht isoliert zu betrachten, sondern im Licht seines Handelns mit Engeln und Menschen zu sehen. Es entlastet, wenn man erkennt, dass das letzte Wort nicht bei jenen liegt, die jetzt laut sind, sondern bei dem, der Engel fesselt, Fluten lenkt und Städte zu einem warnenden Beispiel macht. Und es stärkt, wenn klar wird, Gottes Blick geht nicht über den Einzelnen hinweg, der inmitten einer verdorbenen Umgebung nach Gerechtigkeit dürstet. Wer sich in dieser Spur wiederfindet, darf in aller Schwachheit hoffen, dass der Gott Noahs und Lots auch heute weiß, wie er durch unübersichtliche Zeiten hindurchträgt. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und er den Gerechten. Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Die Gerichte an Engeln und Menschen zeigen eine Regierung, die unbeirrbar und zugleich persönlich ist, unbeirrbar, weil Gott über kein Zeitalter und keine Macht hinweggeht, ohne sein Urteil zu sprechen, persönlich, weil er mitten im Gericht diejenigen kennt, die ihm vertrauen, und ihnen einen Weg der Rettung öffnet. Wer heute in einer Umgebung lebt, die Gottes Maßstäbe kaum kennt, darf sich daher nicht von der Übermacht der Verhältnisse definieren lassen, sondern von der Treue dessen, der schon einmal eine Arche mitten in einer gottlosen Welt bauen ließ und einen gerechten Mann aus einer brennenden Stadt herausführte und genauso souverän auch jetzt den Weg der Bewahrung kennt. Der Herr kennt die Seinen im Gericht. Nach der Aufzählung der großen Gerichtshandlungen Gottes zieht Petrus einen leisen, aber gewichtigen Schluss: Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Gottes Regierung ist damit nicht nur ein abstraktes Prinzip, sondern ein persönliches Wissen. Er kennt die Gottseligen, nicht als anonyme Gruppe, sondern als Menschen, die wie Noah und Lot inmitten einer gottlosen Umgebung an ihm festhalten. Gleichzeitig entgeht ihm kein ungerechtes Leben, die Ungerechten sind aufbewahrt, nicht weil Gott ihr Tun gering schätzt, sondern weil sein Gericht einen festgesetzten Tag hat. Zwischen diesen beiden Linien, Rettung und Aufbewahrung zum Gericht, entfaltet sich das Leben der Glaubenden. In Vers 9 sagt Petrus: Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten und die Ungerechten aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Die Gottseligen sind solche wie Noah und Lot, die ein gottseliges Leben führen, im Gegensatz zu einem gottlosen Leben. Die Ungerechten sind solche, die ein ungerechtes Leben führen, in der zügellosen Weise der Gesetzlosen, wie jene zur Zeit Noahs und jene in Sodom und Gomorra. Diese Doppelbewegung erklärt, warum das Neue Testament von einem Gericht spricht, das vom Haus Gottes ausgeht. Es heißt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gottes Regierung reinigt zuerst das eigene Haus, nicht um seine Kinder zu verstoßen, sondern um ihre Gottesfurcht zu vertiefen und ihr Zeugnis zu klären. Dass der Herr die Gottseligen zu retten weiß, bedeutet nicht, sie von jeder Prüfung fernzuhalten, sondern sie so durch Prüfungen hindurchzuführen, dass ihr Vertrauen nicht zerbricht, sondern geklärt wird. Versuchung, Verführung, Druck von außen, all das bleibt real, aber es steht unter der Zusage eines persönlichen Wissens: Der Herr ist nicht ratlos in dem, was kommen darf und wie er hindurchführt. Für den Umgang mit Lehre und Lebenswandel hat dieses Wissen eine praktische Konsequenz. Wer weiß, dass Gott die Ungerechten unter Strafe aufbewahrt und die Seinen bewahrend führt, wird nüchtern mit dem umgehen, was er hört und sagt. Paulus ermutigt: Sei fleißig, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit gerade schneidet. Unter der Regierung Gottes wird das Ringen um klare, redliche Auslegung der Schrift zu einem Ausdruck der Gottesfurcht. Es ist nicht bloß eine Sache des Wissens, sondern des Lebens vor einem Gott, der richtet und rettet. In einer Zeit vieler Stimmen bleibt die Frage nicht zuerst, wie andere urteilen, sondern wie das Wort der Wahrheit im eigenen Denken Gestalt gewinnt. Wer sich dieser Regierung öffnet, entdeckt darin keinen kalten Richterthron, sondern einen heiligen, zugleich aber zutiefst fürsorglichen Blick. Der Herr, der die Gottseligen kennt, übersieht keine Träne und keinen inneren Kampf, der aus der Liebe zur Wahrheit geboren ist. Und derselbe Herr, der die Ungerechten auf den Tag des Gerichts hin aufbewahrt, bewahrt die Seinen heute inmitten dieser Welt. Daraus wächst eine stille Ermutigung: Es lohnt sich, in Wahrheit und Gottesfurcht zu leben, auch wenn es unauffällig und unspektakulär scheint. Unter der göttlichen Regierung bleibt kein Schritt eines gottseligen Lebens ohne Echo. Im Licht des kommenden Tages wird sichtbar werden, wie wertvoll es war, sich hier und jetzt an den Gott zu halten, der richtet und gerade darum treu bewahrt. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gottes strenges Gericht und seine bewahrende Gnade gehören untrennbar zusammen, sein Gericht schützt die Wahrheit und entlarvt das Unrecht, seine Gnade trägt diejenigen, die in einer solchen Welt nach einem gottseligen Lebenswandel verlangen. Wer sich dieser Spannung stellt, findet weder in billiger Sicherheit noch in lähmender Angst seine Heimat, sondern in der vertrauensvollen Haltung vor dem Herrn, der weiß, der die Last der Versuchung kennt, die verborgene Treue sieht und den Tag des Gerichts in seiner Hand hält. In dieser Gewissheit wird der Alltag zu einem Raum, in dem Gottesfurcht nicht bedrückt, sondern befreit, sie löst vom Anspruch der Umgebung und bindet an den, der die Seinen durch jedes Gericht hindurch ans Ziel bringt. Herr Jesus Christus, vor deiner heiligen und gerechten Regierung beugt sich jedes Herz, und doch staunen wir darüber, dass du die Deinen mitten in Gericht und Verirrung kennst und bewahrst. Stärke das Vertrauen, dass deine Wahrheit nicht untergeht, auch wenn sie verspottet wird, und dass dein Wort heller leuchtet als alle Stimmen unserer Zeit. Richte unser Denken, Lehren und Leben aus auf deine Person und dein Erlösungswerk, damit wir nicht von verborgener Irreführung fortgetragen werden, sondern in Gottesfurcht und Klarheit in dir bleiben. Lass in allem dein Erbarmen größer sein als unsere Schuld und schenke einen festen Blick auf den Tag, an dem deine gerechte Regierung sichtbar vollendet wird. Amen.